Guten Morgen. Wie schon vorhin erwähnt, werde ich den 6. Vortrag von Kuiper halten. Ich muss kurz vorher sagen, bei der Vorbereitung diese Woche habe ich gemerkt, dass es diesmal ein bisschen länger wird. Und von daher muss ich dann den Vortrag in zwei Teile aufteilen. Das heißt, wir werden dann nochmal über Kuiper oder von Kuiper hören. Genau. Heute Morgen geht es um Calvinismus und die Zukunft. Wir werden anfangen mit einer kurzen Zusammenfassung von den letzten 5 Vorträgen. Und dann werden wir ein Problem für die Zukunft angucken. Und dann das nächste Mal werden wir sehen, wie Calvinismus was dagegen machen kann. Oder wie es eine Hilfe sein kann. Gut. In unserer fortlaufenden Serie über Calvinismus als Weltanschauung kommen wir heute Morgen zum letzten Vortrag von Abraham Kuiper, den er vor 120 Jahren gehalten hat. Am Anfang der Serie haben wir schon überlegt, was der Zweck dieser Vorträge gewesen ist. Warum war es Kuiper überhaupt wichtig, über dieses Thema zu sprechen? Zu seiner Zeit im späten 19. Jahrhundert und der Zeit dieser Vorträge in 1898 hat die Position des Calvinismus sehr nachgelassen. In kleineren Kreisen war er zwar noch bekannt, aber nur in einer sehr beschränkten Rolle. Wo er noch bekannt war, behielt der Calvinismus seine Relevanz nur als eine Theologie, oder ein System, wonach eine Kirche aufgebaut werden konnte bei. Das heißt, selbst die Christen zu der Zeit haben vergessen, welch eine große Rolle die Lehre des Calvinismus in der Geschichte und in verschiedenen Lebensbereichen gespielt hat. Wir sollen aber nicht vergessen, dass diese Glaubensweise, die direkt aus der Bibel kommt und unter der Souveränität Gottes bleibt, nicht nur für unsere Beziehung zu Gott und als Muster für den richtigen Aufbau der Kirche wichtig ist. Diese Glaubensweise oder Weltanschauung soll jeden Aspekt, jeden Lebensbereich unseres Lebens hier auf der Erde färben. Kuiper hat über die letzten Monate und Lehrstunden gezeigt, wie der Calvinismus konkret verschiedene Lebensbereiche in der Geschichte beeinflusst und gelenkt hat. Wir haben mehrere Lebensbereiche angeschaut, wie zum Beispiel die Politik oder die Kunst. Wir haben gesehen, was Calvinismus für die Wissenschaft bedeutet hat. Wir haben sogar angeschaut, wie die Religion sich unter dem Einfluss von Calvinismus geändert hat. Aber woran liegt all das? Was ist beim Calvinismus anders? Was sind die Merkmale dieser Weltanschauung? Wir wollen kurz zurückschauen und überlegen, was wir schon im ersten Vortrag gehört haben. In diesem Vortrag, den ich im Juni gehalten habe, haben wir betrachtet, wie Calvinismus als eine Weltanschauung gelten kann. Um das zu machen, haben wir andere Weltanschauungen angeschaut und deren Unterschiede gegenüber dem Calvinismus. Die 3 Merkmale, die eine Glaubensweise erfüllen muss, um eine Weltanschauung zu gelten, sind erstens, die erste Frage ist, was ist unsere, also wir als Menschen, was ist unsere Beziehung zu Gott? Wir haben gesehen, dass andere Glaubensweisen oder Weltanschauungen verschiedene Ideen haben. Die Heiden zum Beispiel meinen, dass Gott in der Schöpfung ist, ob Tier, Pflanze oder in den Menschen selbst. Im Islam ist Gott zwar getrennt von den Menschen, hoch über der Welt im Himmel, aber sie können keinen direkten Kontakt mit ihm aufnehmen. Katholizismus behauptet, dass wir doch Kontakt mit Gott haben können, aber nur über die Kirche und die Priesterschaft. Nur im Calvinismus, die Glaubensweise aus der Reformation, können wir direkten Kontakt mit unserem souveränen Gott aufnehmen, durch unseren Mittler, Jesus Christus. Die zweite Frage, ist, wie ist unsere Beziehung als Menschen zu anderen Menschen? Nur im Calvinismus haben alle Menschen den gleichen Wert, egal aus welchem Land, welcher Kultur, welchen Geldverhältnisse und so weiter sie kommen, und gleichzeitig auch einen hohen Wert. In den meisten Weltanschauungen gibt es besondere Menschen, die angesehen oder gelobt sind, weil sie eine bestimmte Stelle oder Position haben, entweder als Priester, als ein Gott, als Mensch und so weiter. In der Moderne sind alle Menschen zwar gleichgestellt, aber auf einem niedrigen Niveau. Die Menschen, laut der Moderne, dürfen gar keine Unterschiede zueinander haben. Alle sind gleich, aber alle so wertlos wie möglich. Im Calvinismus sieht das anders aus. Weil Menschen Sünder sind, haben sie keinen natürlichen Wert. Daher dürfen bestimmte Menschen nicht mehr als andere gelobt oder hochgeachtet werden. Menschen wurden aber im Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, sie haben einen Wert darin, dass sie die Schöpfung Gottes sind und gleichwertig unter Gott respektiert werden. Gott verdient Lob und Ehre, aber seine Kinder müssen auch als seine Geschöpfe behandelt und nicht unterdrückt werden. Und die dritte Frage, der dritte Merkmal, die eine Glaubensweise erfüllen muss, diese dritte Frage ist, wie ist unsere Beziehung als Menschen zu der Welt? Diese dritte Frage ist besonders wichtig, wenn wir überlegen wollen, welchen Einfluss Calvinismus auf die vielen Lebensbereiche gehabt hat. Weil die Bibel lehrt, dass die Welt von Gott erschaffen würde, heißt es dann natürlich, dass die natürliche Welt auch Wert hat. Sie ist zwar durch die Sünde verdorben, wird aber immer noch durch die allgemeine Gnade Gottes erhalten. Das heißt, dass obwohl wir nicht von dieser Welt sind als Christen, sind wir immerhin für eine Weile hier und es ist von Wert, die Natur zu beobachten und zu erforschen, weil sie auch von Gott erschaffen wurde. Im Gegensatz also zum Katholizismus haben Bereiche wie Wissenschaft und Kunst nicht nur irgendeinen Wert, sie haben Wert an sich und können erforscht und untersucht werden, unabhängig von der Hegemonie der Kirche. Dies hat nach der Reformation zu einer Befreiung der natürlichen Disziplinen geführt, indem die Natur nicht mehr niedrig geachtet wurde und frei von der Kirche war. Der Haupteinfluss der calvinistischen Weltanschauung auf die verschiedenen Lebensbereiche und vielmehr, was dies für Europa nach der Reformation bedeutet hat, können wir dann durch drei Aspekte betrachten. Erstens, die Behauptung, die Welt und alles darin sei von Gott erschaffen und wir durch die allgemeine Gnade erhalten. Zum größten Teil stammen die Lebensbereiche, die wir bis jetzt in unserer Serie betrachtet haben, in einer Art und Weise aus der natürlichen Welt. Nur im Calvinismus hat die Welt ihre hohe Stelle. Weil die Welt von Gott erschaffen wurde, hat sie an sich einen grundlegenden Wert und es lohnt sich, sie zu studieren. Dies sehen wir im Bereich der Wissenschaft. Obwohl Wissenschaft als eine Disziplin vor der Reformation als unheilig erachtet wurde, wurde sie befreit von den Fesseln der Kirche und durfte frei wachsen und aufblühen. Es war keine Zeitverschwendung mehr oder ein Tabu, über die Breite des Universums nachzudenken oder die inneren Prozesse im menschlichen Körper zu erforschen. Unzählbare wissenschaftliche Errungenschaften und Fortschritte wurden durch die Anerkennung, dass die natürliche Welt einen selbstverständlichen Wert als Forschungsgebiet hatte, ermöglicht. Der zweite Haupteinfluss des calvinistischen Glaubens auf Europa finden wir in der Bewertung des einfachen Menschen. Wie wir schon gesehen haben, hatte die geistliche Welt unter dem Einfluss der katholischen Kirche im Mittelalter eine sehr hohe Stelle. An sich ist das keine verkehrte Position, aber leider führte dies zu einer Missachtung der natürlichen oder einfachen Welt. Alles und jeder, der eine direkte Verbindung zur geistlichen Welt hatte, hatte deshalb automatisch eine höhere Stelle oder einen größeren Wert. In der Praxis bedeutet dies, dass die Priesterschaft und besonders die Kirche selbst als Institution eine universelle Position der Ehre und Macht genossen hatten. Der einfache Mann, im Gegensatz, hatte eine viel niedrigere Stelle und seine Person, Interessen und Schwierigkeiten wurden in der Regel nicht geachtet. Calvinismus hat die Tür zu dem, was als einfach in unserer Welt bezeichnet wird, geöffnet. Wegen seinem grundsätzlichen Wert als Schöpfung Gottes, im Bild Gottes erschaffen worden zu sein, hat es sich plötzlich gelohnt, den einfachen Menschen und seine Erfahrungen näher zu beobachten, darüber nachzusinnen und zu verehren. Nicht mehr wurde der Bereich der Kunst nur auf die geistliche Welt beschränkt und von Gemälden der Heiligen, Engeln und anderen wichtigen Personen der Kirche dominiert. Die Erlebnisse, Freuden und Leiden des alltäglichen Menschen konnten jetzt als Subjekt der künstlerischen Meisterwerke und Kunstwerke genommen werden. Eine ganze Welt voller Möglichkeiten und Inspiration würde für die Künstler der Nachreformationszeit geöffnet. In gleicher Weise, wenn jeder Mann und jede Frau den gleichen Wert und Status vor Gott haben, dann ist es nur logisch, dass die Missachtung oder Unterdrückung gewisser Volksgruppen ein Ende finden muss. Ob es um die Missachtung des einfachen Menschen und die Hochachtung der Priesterschaft und besonders des Papstes geht, oder die Ausnutzung des Menschen von einem gnadenlosen Despot oder Diktator, verlangt die Ansicht der Reformation und des Calvinismus ein politisches System, in dem jeder Mensch fair behandelt wird, entsprechend seiner Erschaffung als Ebenbild Gottes. Die Regierungsform bis zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte, die am meisten fähig ist, die Interessen des einfachen Menschen zu schützen, ist die konstitutionelle Demokratie, in der gewählte Beamte den Interessen der Menschen dienen und gleichzeitig die Souveränität ihres Königs und Schöpfers anerkennen. Die Monarchie würde vielleicht auch als Regierungsform passen, solange der König oder die Königin die Souveränität Gottes anerkennt, den Menschen dient und nicht selbst nach einem gottähnlichen oder gottgleichen Status strebt. Wir haben die Gefahren einer absoluten Monarchie nach der Reformation gesehen, zum Beispiel in Frankreich oder in Russland. Wir kommen jetzt zum dritten Aspekt des Calvinismus, gegliedert in zwei Unterpunkte, der einen großen Einfluss auf die Geschichte Europas gehabt hat, besonders nach der Reformation. Die Souveränität Gottes. Zuerst sehen wir in Calvinismus, dass Gott die höchste Stelle der Ehre und Autorität besetzt und sehr wichtig, dass er keinen menschlichen Mittler zwischen ihm und seinem Volk braucht. Er selbst, in der Person Jesus Christus, ist sein Mittler und jeder Versuch, einer menschlichen Institution seine Rolle zu übernehmen, ist eine Irrlehre und ketzerisch. Die Tatsache, dass jeder Mann und jede Frau direkten Kontakt zu Gott durch die Fürsprache Jesu Christi aufnehmen kann, stellt die Kirche des Mittelalters auf den Kopf. Die Kirche wurde nicht mehr gebraucht, um die Bibel für die einfachen Menschen zu übersetzen und zu erklären. Jeder Christ hatte die Möglichkeit, selber die Gesetze und den Willen Gottes zu erkunden. Diese Freiheit von den Fängen der katholischen Kirche und politischen Fürsten änderte zwangsläufig die Art und Weise, wie Religion in den von der Reformation getroffenen Gebieten durchgeführt wurde. Dies hat auch dazu geführt, dass eine Trennung von Rom stattgefunden hat, weil nun jede Ortsgemeinde ihren Glauben ausgeübt hat, wie sie sich dazu von der Schrift berufen gefühlt hat und wovon sie überzeugt war. Der zweite Unterpunkt unter dem dritten Aspekt ist, jetzt obgleich die zwei anderen Aspekte des Calvinismus offensichtlich diese Weltanschauung von der katholischen Kirche unterscheiden, wollen wir jetzt einen dritten Aspekt anschauen, der den Calvinismus von der Moderne unterscheidet. Es ist schon wahr, dass die Humanisten und Atheisten zu Kuypers Zeit versucht haben, die Barriere zwischen den Sozialschichten niederzureißen und ein Interesse für die natürliche Welt gezeigt haben. Was aber im Calvinismus anders ist, ist die Anerkennung der Souveränität Gottes, wie wir schon heute Morgen schon oft gehört haben. Wo Calvinismus den Wert der Wissenschaft, Kunst und Politik und ihre Rolle beim Dienst im Interesse der Menschen hochschätzt, bleibt es doch immer noch wichtig, dass Gott der König über allem ist. Wir sollen alle Ziele mit Gott dienenden Gedanken und Herzen verfolgen, so dass er dadurch geehrt wird. Der Mensch wird nicht zum Mittelpunkt des Lebens gemacht, sondern Gott, mit der Absicht, seine Schöpfung zu respektieren, seinem Gesetz zu folgen und ihn in allem zu verehren und verherrlichen. Jetzt kommen wir zum sechsten Vortrag von Kuyper. Bis jetzt haben wir überlegt, was für einen Einfluss Calvinismus auf die Geschichte Europas nach der Reformation gehabt hat. Was heißt das aber für die Zukunft? Genau diese Frage stellt Kuyper in seinem sechsten und letzten Vortrag. Was wir nun machen sollen lieber, als einfach dem Beispiel bekannter Christen wie die Pilgern in Amerika oder den Calvinisten in den Niederlanden zu folgen, ist die Quelle dieser Energie und Frömmigkeit wieder zu entdecken. Die calvinistischen Prinzipien selbst. Sobald wir sie erkannt und für uns genommen haben, sollen wir sie für unsere moderne Zeit und die noch folgende bewässern, sodass sie wachsen und fruchtbar werden können. Lasst uns also zuerst die Fortschritte der letzten zwei oder drei Jahrhunderten betrachten. Wir können nicht verneinen, dass die Menschheit erstaunliche und bemerkenswerte Entdeckungen gemacht und auch materiellen Fortschritt erzielt hat. Wenn wir beispielsweise den medizinischen Bereich anschauen, sehen wir eine Welt, in der wir ein Heilmittel für fast jede Krankheit gefunden haben. Eine Tatsache, die die Gesundheit, Lebensqualität und Lebenserwartung der Menschen in der ganzen Welt verbessert hat. Und wie ist es mit der Technologie? Zur Zeit von Kuypers Vortrag war die industrielle Revolution schon eine Weile im Gange, mit Erfindungen wie der Eisenbahn, dem Telegraphen und der Elektrizität, die die Tür zu unzählbaren Möglichkeiten geöffnet haben. Sie waren weiter als Menschen, die nur ein paar, Jahre davor gelebt haben, je hätten denken können. Selbst Kuyper hätte sich nicht vorstellen können, welche Fortschritte es noch geben würde, nur ein paar Jahre, nachdem er seinen Vortrag gehalten hat. Die Erfindungen des Fliegens zum Beispiel, der Autos, Atomkraft und Raumfahrt sogar, kam nur wenige Jahre später. Die Frage ist aber, wie sah es mitten in diesem Erfolg und diesen Fortschritten mit der Seele des Menschen aus? Haben die Menschen einen ähnlichen Erfolg, ähnliche Fortschritte ethisch, moralisch und geistlich erlebt? Ich glaube, wir können mit Kuiper übereinstimmen, wenn er sagt, unser persönliches Leben als Menschen und Bürger besteht weder aus den Annehmlichkeiten, die uns umgeben, noch aus dem Körper, der eine Verbindung zur natürlichen Welt darstellt, sondern im Geist, der uns innerlich antreibt. Obwohl wir unglaubliche Fortschritte in der Welt um uns herum sehen, nehmen wir auch wahr, dass die Atrophie, ein Schwund an unseren Seelen steigt. Diese Atrophie oder der Zustand der Unzufriedenheit wurde schon zu Kuipers Zeit von den führenden Denkern und Philosophen der damaligen Zeit erkannt. Berühmte Männer wie Tolstoi und Nietzsche haben von dem schwindenden Zustand der Gesamtseele des Menschen in ihren Werken berichtet. Bewegungen wie Anarchismus und Nihilismus deckten den Wunsch von vielen auf, die Ordnung der Welt wegen dem Ablass des geistlichen Zustands zu zerstören. Kuiper vergleicht hier den Zustand Europas mit dem Römischen Reich in seiner Blütezeit. Ein Reich, dessen Merkmale nach außen hin immer weiter zur Bewunderung beigetragen haben, aber das im Inneren mehr und mehr verfault. Er merkt hier, dass der Zustand Amerikas noch nicht ganz so weit nach unten gegangen war, noch nicht so dekadent wie in Europa, aber er warnt, dass wir alle ein Volk sind und es nicht lange dauern wird, bevor dieser Zustand überall zu finden sein wird. Ich kann also als Amerikaner sagen, dass sich jetzt, 100 Jahre später, seine Prognose als wahr erweist. Es scheint vielmehr so, dass die Amerikaner die Europäer in manchen Bereichen sogar überholt haben. Was ist denn die Lösung? Wie wird's besser? Können wir sagen, dass es von alleine besser wird, durch den Prozess der natürlichen Evolution? Das heißt, ist es unvermeidlich, dass der menschliche geistliche Zustand sich immer verbessern wird, dass er nur fortgeschrittener wird? Genau solch eine Meinung gehört zu Männern wie Charles Darwin in Bezug auf die natürliche Welt. Die Idee ist, dass Gott nicht mehr der Anfangspunkt aller Dinge ist, dass er eigentlich kein Schöpfer ist, sondern dass alles von einem unbestimmten Punkt losgegangen ist, einer Ursuppe, und wir uns auf dem Weg des Fortschritts befinden und immer den nächst höheren Entwicklungsstand erreichen. Aber stimmt das? Können wir wirklich durch die Geschichte sehen, dass da, wo Zivilisationen sehr erfolgreich waren, dies zwangsläufig von noch mehr Erfolg gekrönt wurde, besonders im Bereich des geistlichen und moralischen Zustands? Wenn wir ein paar bekannte Beispiele anschauen, wie Indien, Persien, Babylon und China, können wir sehen, dass die Zeiten des materiellen Erfolgs sehr oft von einer schwierigen Zeit des moralischen und geistlichen Zerfalls gefolgt war, ohne die Hoffnung, dass ihr Zustand wieder die frühere hohe Stelle erreichen könnte. Die einzige Ausnahme laut Kuiper ist in Europa zu finden. Er behauptet, dass dies dort doch zweimal passiert ist, dass Europa seinen früheren Zustand eingeholt hat, nachdem er zuvor zerfallen war. Das erste Mal beim ersten Kommen unseres Heilands und zum zweiten Mal bei der Reformation nach dem Mittelalter. In beiden Fällen aber ist diese Einholung nicht durch einen natürlichen Prozess oder Evolution passiert. Wie viele glauben, es ist nicht durch diese Evolution passiert, wie viele glauben, sondern durch das Eingreifen des Evangeliums Jesu Christi, das zu einem Neuaufleben des Charakters und der Moralität des Menschen geführt hat. Was Kuiper hier schade findet, ist, dass die Menschen zu seiner Zeit gar nicht mehr in der Lage waren, dieses Heilmittel, das sie so dringend brauchten, zu sich zu nehmen. Im Gegensatz zum Zeitgeist der klassischen Antike oder der Reformation wollten die Menschen im späten 19. Jahrhundert dieses Heilmittel nicht akzeptieren und haben sogar gar nicht danach gesucht. Schon zu der Zeit haben viele Menschen zu viel Vertrauen in die Fähigkeit des Menschen gehabt, den Ursprung des Lebens und ihren geistlichen Zustand zu erklären, ohne richtig auf Gott oder das Übernatürliche zu schauen. Die Leute haben geschrien, Wissenschaft, Wissenschaft, und meinten, sie wäre die Antwort auf alle möglichen Fragen, als ob diese relativ neue Disziplin, die nicht mit der christlichen Religion vereinbar sei, die tiefsten Fragen des Lebens beantworten könnte. Die Einstellung, genauso wie sie auch heute noch ist, ist, dass Religion nur eine Krücke am Rande des Prozesses der natürlichen Evolution ist, die nicht länger gebraucht wird in einer modernen Welt, die fortschrittlich und gebildeter ist. Um die Frage zu beantworten, was sollen wir denn machen, müssen wir erst den Ursprung des Problems klar verstehen. Kuiper behauptet, es liege an dem Versagen der Gemeinden, ihre Rolle im geistlichen Leben des Menschen zu erfüllen. Er schreibt, dass die Kirche am Anfang des 18. Jahrhunderts langsam müde geworden ist und nicht mehr ihre Aufgabe, den menschlichen Zustand zu fühlen, erledigt hat. Dies führte dazu, dass viele Menschen woanders nach Antworten auf die größten Lebensfragen suchten. Atheisten zum Beispiel, die bereits von der Kirche abgefallen waren, haben begonnen, die Lehre der Ursünde in Frage zu stellen. Sie behaupteten, dass die menschliche Natur in ihrem Ursprung nicht verdorben ist und dass sich der menschliche Verstand immer weiter verbessert und höher entwickelt. Dies steht in direktem Gegensatz zu den traditionellen christlichen Ansichten, in denen der Mensch zunächst in perfekten Zuständen lebte, er dann durch die Sünde verdorben wurde und von ihr immer weiter in das Verderben gezogen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Am deutlichsten kommen die Ansichten der Atheisten in der Französischen Revolution von 1789 zum Vorschein. Diese Revolution zeigt den Versuch, die führende Elite und ihren Despoten zum Vorteil der einfachen Bevölkerung zu entmachten. Einerseits spiegelt dies die Bemühungen des Calvinismus, in dem der einfache Mann Rechte und ein hohes Ansehen hat, in Europa wider. Aber mit einem wesentlichen Unterschied. In der Französischen Revolution wurden Gott und die Kirche komplett entfernt. Anstatt dass ein Mensch den anderen hochachtet, weil er im Ebenbild Gottes geschaffen wurde und unter seiner Souveränität steht, wurde Gott in Frankreich als tot erklärt und jeder war sein eigener Meister und folgte seinem eigenen Willen. Was war das Ergebnis dieses überheblichen Versuchs, der ohne Gott zu einer Lösung führen sollte? Kuiper kommentiert den politischen und moralischen Zustand Frankreichs etwa 100 Jahre nach der Revolution. Und jetzt ein Zitat von Kuiper. Gedemütigt von dem Feind jenseits des Rheins, also Deutschland, innerlich von Parteiwut zerrissen, entehrt durch die Panama-Kabale, geschändet durch seine Pornografie, ökonomisch im Rückgang, in seiner Bevölkerung zum Stillstand gekommen, ja, im Absteigen begriffen ist Frankreich, wie Barnier der medizinische Spezialist hierfür es ausdrückt, durch Egoismus zur Entadelung der Ehe, durch Wollust zur Verwüstung des Familienlebens verführt und zeigt jetzt in weiten Kreisen das ekelhafte Schauspiel von Männern und Frauen, die in dem verkehrten und unnatürlichen Reiz widernatürlicher Geschlechtssünden nicht zum wenigsten in lesbischer Liebe Befriedigung für ihre falsch erregte Leidenschaft suchten. Also das schon in 1898, wo wir sehen, wie weit wir jetzt heutzutage gefallen sind. Interessanterweise vergleicht Keuper diese Situation mit der Situation in Deutschland zur gleichen Zeit. Statt die Moralität komplett abzuschaffen und die Autorität jedem individuellen Mensch zu übergeben, hat Deutschland gemerkt, dass ein moralisches und ethisches System notwendig für eine funktionierende Gesellschaft war. Hier aber basiert dieses System nicht auf dem Gesetz Gottes oder der Idee, dass Gott die Souveränität über seine Schöpfung hat, sondern auf der Stärke der Tradition. In anderen Worten, konnten die Deutschen ihre Gesetze, die auf historischer Tradition basierten, gut durchsetzen. Diese Traditionen basierten allerdings ursprünglich wiederum auf der Souveränität und Gerechtigkeit Gottes. Das Problem ist, dass wenn nur das Gesetz hochgeachtet wird und nicht die Prinzipien, die dahinter stehen, verliert das Gesetz mehr und mehr an Kraft und moralischer Verfall wird trotzdem passieren, wenn auch etwas langsamer. Auf alle Fälle, und wie auch immer es passieren mag, hat Europa einen Punkt bis zum Ende des 19. Jahrhunderts erreicht, den Keuper mit das moderne Leben bezeichnet. Das Hauptmerkmal dieses Lebenssystems ist die immer weiter wachsende Ansicht, dass Menschen nicht von Gott erschaffen wurden, sondern zufällig von einer langen Linie von Organismen abstammen. Es gibt zwei grundlegende Ideen, die wir bei dieser Ansicht betrachten können. Erstens, wie schon vorhin erwähnt, ist der Anfangspunkt des Universums so niedrig wie möglich. Aus dem Nichts ist das Leben spontan aufgetaucht und folgt immer weiter einem langsamen Prozess des Fortschritts und der Verbesserung. Dies steht im direkten Gegensatz zur Nachricht der Schrift, wo wir lesen können, dass die Menschen perfekt im Ebenbild Gottes erschaffen wurden und dass durch den Sündenfall der menschliche Zustand immer schlechter wird, bis Jesus Christus wiederkommt. Die zweite Folge dieser Ansicht ist die Abschaffung der Souveränität Gottes. Wenn Gott keine Kontrolle über unsere Erschaffung gehabt hat, dann hat er natürlich auch keine Kontrolle über unseren Alltag und die heutige Welt, wenn er überhaupt existiert. Stattdessen lassen sich die Welt und die Menschen, die darauf leben, von dem mystischen Strom eines endlosen Prozesses, eines Regresses in Infinitum vortreiben. Und wie sieht das moderne Leben aus? Wir können bei Keuper schauen, wie er die Situation am Ende des 19. Jahrhunderts beschreibt. Die Gesellschaft teilte sich größtenteils in zwei Gruppen. Die erste Gruppe, die sehr gebildet war, die Elite, die komplexe Ideen verstehen konnten und ein reiches, organisiertes Leben führen konnten. Und die zweite Gruppe, eine ungebildete, unfähige Menge, die nur nach Vergnügen und Befriedigen suchte und versucht hat, sich von moralischen Gesetzen zu lösen. Es ist schon interessant zu sehen, wie sich diese zweite Gruppe schon zu Keupers Zeit gebildet hat. Er beklagt die Fortschritte dieser hedonistischen Gesellschaft, besonders in größeren Städten, die sehr schnell die politische Macht über ländliche Regionen übernommen haben. Dadurch konnten die Stadtbürger ihre radikale Art und Weise zu leben im ganzen Land fortsetzen. Die Hauptziele dieser gottlosen Menge waren Geld, Vergnügen und soziale Macht. Generation um Generation verlor das Gesetz und das Gewissen des Menschen an Kraft. Und die Menschen haben immer auffälliger weiter nach Befriedigung gesucht. Keuper merkt einige Folgen eines solchen Streben nach persönlichem Vergnügen, losgelöst von jeglichem moralischen Kompass an. Und einfach hier eine Liste. Eine Verminderung des Gewissens, bis es nicht mehr zu hören ist. Überstimulation des Gehirns. Dies führt zu weniger geistigen Kapazität und sogar Selbstmord. Der Verlust des Status der Ehe. Warum sollen ein Mann und eine Frau für immer zusammenbleiben? Schon zu Keipers Zeit wurden Sünden wie Polygamie und Vielmännerei oder Vielweiberei in der Kunst und Literatur der Zeit glorifiziert. Und letztens eine Verachtung der Religion, weil sie einfach keinen Spaß versteht, oder? Keuper merkt hier, dass wo das Leben seine geistliche Seite mehr und mehr verliert und nur die praktische Seite behält, kommt es zu einer Dekadenz des parlamentarischen und demokratischen Systems. Leute fangen an, sich sogar eine Diktatur zu wünschen. Besonders damals nahm die Ansicht, dass der Stärkere das Recht des Herrschens über den Schwächeren gehabt hat, immer mehr zu. Diese Ansicht wurde stark von den Ideen Darwins und der natürlichen Selektion unterstützt. Die Gelehrten und Experten der damaligen Zeit fingen an, eine Demütigung der Menge vor ihrer Autorität zu verlangen. Dies führte natürlich zu einem Verlust der demokratischen Prinzipien. Es wäre für Keuper vielleicht keine Überraschung gewesen, wenn er gesehen hätte, was nur 20 Jahre später passiert ist. In Russland fing eine Revolution an. Viele andere Diktaturen kamen an die Macht und es gab viele blutige Kriege. Wir müssen aber auch zugeben, dass es in unserer Zeit nicht viel anders aussieht. Viele Merkmale des modernen Lebens, die wir gerade besprochen haben, sind auch heutzutage ganz klar erkennbar. Wie sieht gerade die Ehe im Westen aus? Wie finden die Menschen generell die Religion? Ich sehe fast täglich, wie selbst auf Facebook zum Beispiel, das Christentum heftigem Lästern ausgesetzt ist und Atheismus gelobt wird. Hören die Menschen heutzutage auf ihr Gewissen? Oder sind ihre Hauptziele genau diese, das Geld, Vergnügen und soziale Macht? Ich würde auch sagen, dass die Überstimulation unserer Sinne heute durch die vielen neuen Methoden des Entertainments zur Keipers Zeit noch undenkbar gewesen wäre. Wir können also sehen, dass die Richtung, in der sich die Gesellschaft bewegt, statt anzuhalten und in die andere Richtung geschickt zu werden, die immer weiter verdirbt in unserer westlichen Kultur. Es soll für uns keine Überraschung sein, wenn wir noch schlimmere Folgen im 21. Jahrhundert erleben. Und hier muss ich den Vertrag teilen. Wir werden dann das nächste Mal sehen, was Calvinismus dazu sagen kann und wie wir das Problem, diesen geistigen, moralischen und ethischen Verfall kämpfen können.